Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Oehlmeier, hallo. Saisonende nach Videobeweis. Wie der Videobeweis den Fußball zerstörte. Ein subversives Plädoyer für den Videobeweis. Nur ein paar ausgewählte Einträge bei Twitter an diesem Montag. Sie bezogen sich alle auf das Live-Video, das Hertha BSC-Profi Salomon Kalou bei Facebook gestreamt hat und sich damit seinem Verein und dem gesamten deutschen Fußball einen Bärendienst erwies. Lars Becker aus Berlin.
Mitten hinein in die Diskussion um eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs im deutschen Profifußball sorgt Herthas Salomon Kalou für einen handfesten Skandal. Mit seinen per Handy live gestreamten Regelverstößen aus der Kabine und vom Corona-Test konterkariert der Ivora alle Vorgaben des DFL-Hygienekonzepts. Kalou filmt, wie er erst Fitnesscoach Henrik Kuchnow lachend die Hand gibt.
Wie geht's dir? Alles gut, ja?
Super.
Sehr gut.
Und anschließend in der Kabine mehrere Kollegen per Handschlag oder Faust begrüßt. Einhaltung der Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregelungen, Fehlanzeige. Nach einer peinlichen Debatte mit Stürmerkollege Ibisevic über Gehaltsabschläge geht Kalou live zum Corona-Test und filmt im Behandlungszimmer, wie ein Betreuer bei Abwehrspieler Torunariga einen Abstrich nimmt. Die Bitte, draußen zu warten, ignoriert Kalou, genauso wie die dringende Aufforderung, das Video zu löschen.
Salah, bitte. Salah, bitte.
Mit seiner Aktion torpediert Kalou alle seriösen Bemühungen der DFL, Vertrauen zu gewinnen und die Voraussetzung für die Rückkehr zum Spielbetrieb zu schaffen. Die Liga reagiert postwendend per Tweet.
Die Bilder von Salomon Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben, auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation durchaus erfasst haben.
Und kurz darauf zieht auch Hertha BSC Konsequenzen und suspendiert Kalou mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb. In einer Pressemitteilung wird Manager Michael Preetz zitiert.
Salomon Kalou hat mit seinem Video nicht nur Hertha BSC einen großen Schaden zugefügt, sondern vor allem in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion den Eindruck erweckt, dass einzelne Spieler das Thema Corona nicht ernst nehmen. Hertha BSC bedauert das Verhalten von Salomon Kalou zutiefst, zumal es sich um einen gleichermaßen verdienten wie erfahrenen Spieler handelt. Das Ausmaß des Fehlverhaltens erfordert jedoch konsequentes Handeln.
Das Hygienekonzept der deutschen Fußballliga könnte nicht nur an positiven Tests scheitern, sondern auch am atemberaubenden Gedanken und sorglosen Umgang einiger Profis mit den Vorgaben. Am Mittwoch werden Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten entscheiden, ob der deutsche Profifußball ab Mai Geisterspiele austragen darf. Mit den verstörenden Live-Bildern von Salomon Kalou sind die Chancen nicht gerade gestiegen.
Wasser auf die Mühlen vieler Kritiker, die sowieso schon von einer Sonderbehandlung für den Profifußball sprechen. Wie twittert doch SPD-Vize Kevin Kühnert so schön, das Hygienekonzept der DFL scheitert an der Realität. Ganz konkret am Intellekt einiger Spieler und Vereinsvertreter. Und ganz ähnlich sieht es auch Maximilian Rieger in seinem Kommentar.
Die deutsche Fußballliga hat viel versucht. Wochenlang hat sie in einer Taskforce ein Konzept erstellt, um Geisterspiele in der Bundesliga möglich zu machen. Minutiös listet das Konzept auf, wo die bis zu 300 Personen im Stadionbereich zu stehen haben, wie die Teams anreisen sollen und was die Vereine tun müssen, damit die Spieler wieder zusammen trainieren dürfen. Alleine für den letzten Punkt sollen die Vereine mehr als 30 Vorgaben erfüllen. Zum Beispiel sollen Spieler und Betreuer sich die Hände desinfizieren, auf Abstand bleiben und sich so kurz wie nötig in der Kabine aufhalten. Das Konzept deckt viele Eventualitäten ab. Die Kommission hat sogar einen Weg gefunden, dass nicht sofort die ganze Mannschaft in Quarantäne muss, wenn es einen positiven Test gibt. Einen Faktor hat die DFL aber nicht mit einberechnet: die Dummheit mancher Spieler und Vereine. Salomon Kalou und sein Livestream beweisen das. Was zu sehen ist: Handshakes und gemütliche Gruppengespräche in der Kabine, obwohl genau das laut Konzept vermieden werden soll. Was nicht zu sehen ist: Temperaturkontrollen am Eingang, Hände waschen, Desinfektionsspender, obwohl die DFL genau das verlangt. Und auch wenn der Verein Kalou inzwischen suspendiert hat, die Szenen im Video zeigen, dass es nicht nur die Verfehlung eines einzelnen Spielers war, wie die Hertha in einer Stellungnahme schreibt, das Video zeigt das Versagen des gesamten Vereins. Denn die Verantwortlichen sind nicht nur damit gescheitert, den Spielern die einfachsten Hygieneregeln beizubringen. Auch dass Kalou sich über das Coronavirus lustig macht und einfach weiterfilmt, als der Physiotherapeut ihn auffordert, das Video zu löschen, das alles zeigt, in der Mannschaft fehlt es nicht nur an Respekt vor einem gefährlichen Virus, sondern auch vor dem medizinischen Personal. Und das, obwohl Kalou und seine Kameraden hoch privilegiert sind. Anders als viele Selbstständige brauchen sie keine Existenzängste zu haben. Anders als viele Krankenpflegerinnen und Pfleger werden sie regelmäßig auf das Virus getestet. Und anders als viele andere Sportlerinnen und Sportler dürfen sie sich berechtigte Hoffnungen machen, bald wieder Wettkämpfe zu bestreiten, wenn die Politik am Mittwoch ihr Okay gibt. Angesichts des Verhaltens der Herthaner stellt sich aber, noch mehr als vorher schon, die Frage, warum sollen Bundesligaspieler und Vereine diese Privilegien bekommen? Auch wenn DFL-Präsident Christian Seifert die Mehrheit der Sportminister durch besonnene und hartnäckige Argumentation auf seine Seite gezogen hat, das Video von Salomon Kalou zeigt, dass zumindest er und Hertha BSC nicht verstanden haben, was in der aktuellen Situation nötig ist. Behält die Bundesliga trotzdem ihre Privilegien, braucht man sich in der Politik nicht wundern, wenn in der restlichen Bevölkerung der Verdruss über die aktuellen Einschränkungen weiter steigt.
Ein Kommentar von Maximilian Rieger. Wie die Fußballer, so wollen auch die Basketballer ihre Saison gern zu Ende spielen. Auch sie warten noch auf das Go aus der Politik. Wenn das denn kommen sollte, dann wird es allerdings in Turnierform weitergehen. In 2 Fünfergruppen, dann mit den Playoffs hintendran insgesamt über 3 Wochen. Jetzt wurde der mögliche Ort bestimmt. Henrik Lückhoff.
Das geplante Finalturnier der Basketball-Bundesliga. Ein mutiges Konzept mit immer noch sehr vielen Fragen. Doch eine ist jetzt geklärt. Der Standort. Die Liga will das Turnier in München austragen, in der Halle des FC Bayern Basketball von Geschäftsführer Marco Pesic.
In erster Linie wollen wir uns bei der BBL und deren Gremien bedanken, dass wir den Zuschlag bekommen haben, hoffentlich dieses Turnier im Juni auszutragen.
Hoffentlich, sagt Marco Pesic, denn alles hängt davon ab, ob die Politik und die Behörden dem Hygiene- und Sicherheitskonzept zustimmen.
Jetzt ist natürlich viel Arbeit vor uns, das auch ordentlich zu machen und vor allem die Bundesliga oder die BBL darin zu unterstützen, dass wir letztendlich bis zum 18. Mai das grüne Licht bekommen, um dieses Turnier auch hier gut zu organisieren.
Und die BBL wiederum hat es offenbar so bewertet, dass die Münchner das Turnier am besten organisieren würden. Arena, Trainingsmöglichkeiten, Hotels, das alles muss passen. Und laut der Liga setzten sich die Bayern knapp gegen die anderen Bewerber Berlin, Frankfurt und Bonn durch. Vor allem die vergleichsweise geringen Kosten haben wohl für die Münchner gesprochen. Die Bayern müssen für ihre Halle keine Miete zahlen. Außerdem sollen alle Teams und das gesamte Umfeld in einem Hotel eines Bayern-Partners untergebracht werden.
Ja, keiner weiß, wie es weitergeht im Sport. Die kommenden Wochen nicht, die kommenden Monate. Und dann gibt es auch noch Stimmen, auch aus der Wissenschaft, die sagen, die Corona-Pandemie, sie könnte auch noch weit bis ins nächste Jahr hineinreichen. Was die Olympischen Spiele von Tokio auch an ihrem Ersatztermin gefährden würde. Aber die Stimmung in Japan scheint ohnehin zu kippen. Mehr von Felix Lill.
Es ist nicht lang her, da sprach man in Japan noch voller Stolz über Tokio 2020. Auch jenseits des Sports sollten die Olympischen Spiele, die eigentlich für diesen Sommer geplant waren, dem Veranstalterland und der ganzen Welt so einiges bringen. Dem globalen Publikum und den Besuchern aus dem Ausland wollte man die futuristischsten Spiele der Geschichte präsentieren. Zum Plan gehörte der erstmalige Einsatz von Assistenzrobotern vor den Stadien, 5G-Internetverbindung überall, selbstfahrenden Autos zwischen den Spielstätten. Und für die Einwohner von Tokio und Japan, so versprach man immer wieder, würde das Event kostenlos bleiben. Tokio 2020 würde die Steuerzahler nicht belasten. Seit die Spiele aber im März um ein Jahr verschoben werden mussten, sieht die Sache anders aus. Neben der Frage, ob die Neuterminierung der Eröffnungsfeier auf den 23. Juli 2021 nicht etwas vorschnell entschieden wurde, sind noch ganz andere Sachen unklar. Kann die Erzählung von den Olympischen Spielen, die kein Steuergeld kosten, angesichts all der Zusatzkosten noch aufrechterhalten werden? Und für die wirkungsbewussten Sponsoren nicht weniger bedeutend, werden die groß angekündigten Innovationen, die die sponsernden Unternehmen diesen Sommer vorführen wollten, im nächsten Jahr überhaupt noch neu sein? Franz Waldenberger, Direktor des in Tokio angesiedelten Deutschen Institut für Japanstudien, forscht zu diesen Themen. Vor kurzem veröffentlichte sein Institut ein Sammelband, in dem sich Waldenberger auch mit den Technologie- und Finanzfragen des Mega-Events beschäftigt.
Olympia wäre ein Anlass gewesen, zu schauen, wie weit Japan ist. 5G, wie gesagt, die Pilotprojekte gibt es ja schon. autonomes Driving, der schöne Marketing-Effekt mit Olympia fällt weg. Diesen Motivationseffekt, den Olympia hatte, der ist ja schon eigentlich realisiert. Ne? Das hat sich ja über mehrere Jahre hingezogen, gesagt, oh, für Olympia müssen wir das machen. Dass man da jetzt nicht diesen tollen Marketing-Effekt oder diesen Showcase-Effekt hat, ist natürlich schade. Die Innovationen sind natürlich jetzt nicht in den Sand gesetzt, sondern im Gegenteil, man hat jetzt noch ein bisschen mehr Zeit.
Aus Sponsorenperspektive ist die Olympia-Verschiebung trotzdem aus mehreren Gründen ein Problem. Denn für sie soll Tokio 2020 vor allem Werbeplattform sein. Das fällt erstmal aus. Es wird schon befürchtet, dass bald einige Sponsoren abspringen oder zumindest ihre Zuwendung reduzieren werden. Für die Bevölkerung besonders wichtig ist die Kostenfrage. Olympische Spiele ohne den Einsatz von Steuergeldern? Schon vor der Verschiebung schien das kaum glaubwürdig. Auf Nachfrage relativierte das Organisationskomitee die Behauptung. Natürlich würden die Stadienbauten und weitere Infrastruktur durch öffentliche Gelder finanziert. Aber die Investitionen hätten ja bleibende Wirkung, zählen deshalb nicht als Kosten. Als Kosten zählte man nur die operativen Ausgaben, die während des Sportevents anfallen, also Sicherheit, Catering und so weiter. Und die sollten allein durch die Einnahmen getragen werden, die von Sponsoren, Fernsehgeldern und Tickets kommen. Aber jetzt? Schätzungen gehen von zumindest 3 Milliarden US-Dollar an Zusatzkosten aus. Und die fallen nicht für Investitionen an, von denen Bürger in Zukunft profitieren werden. Es geht um zusätzliche Kosten für Raummieten, Sicherheit und Entschädigung. Die Erzählung des Sportevents ohne Steuerkosten ist damit wohl endgültig auserzählt. So sieht es jedenfalls Hidoki Ogasawa da, Professor für Soziologie an der Universität Kobe und Autor des Buchs Han Tokyo Olympic Sengen, auf Deutsch Anti-Tokyo-Olympisches Manifest. So everything is unclear.
How do we cope with this? Alles ist unklar. Wie sollen wir das ein ganzes Jahr über aushalten? Mein Vorschlag ist nicht einfach Verschiebung, sondern Absage. Wir müssen ja jetzt für weitere 12 Monate eine Menge zusätzliches Geld ausgeben. Und dieses zusätzliche Geld wird durch Steuern finanziert werden. Nicht nur die Sponsoren, auch viele andere Unternehmen investieren gerade viel Geld, um ihre Produkte zu bewerben und so weiter. In der Annahme, dass sie nach Olympia wieder Geld einnehmen würden. Aber das wird nun auch für weitere 12 Monate nicht geschehen. Alle müssen ihr Personal und ihre Infrastruktur aufrechterhalten und so weiter. Wir brauchen also Geld. Und die einzige Quelle, die man erstmal einfach anzapfen kann, sind die Steuern, Geld der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit davon überzeugt werden könnte, dass sie das bezahlen soll.
Der Ökonom Franz Waldenberger hat zumindest ähnliche Befürchtungen, wenn es um den Einsatz öffentlicher Gelder geht.
Also bestimmte Dinge, die eben nicht in diese Legacy übergehen und natürlich auch die ganzen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, die ja von Seiten des Staates getragen werden, die sind ja nicht Teil der Operating Cost. Also man muss sehen, da gibt es einen ganzen Batzen außerhalb der Operating Cost. Ja, das übernimmt natürlich auch der Staat, weil er da natürlich auch eine Grundfunktion hat. Aber er muss dafür für die Spiele natürlich zusätzliche Ressourcen aufwenden.
Und es scheint, als würden auch die Veranstalter nicht mehr widersprechen wollen. Letzte Woche wurden Unstimmigkeiten zwischen dem IOC und den japanischen Veranstaltern öffentlich. Das IOC hatte gesagt, Japan habe versichert, die Zusatzkosten tragen zu wollen. Die japanische Regierung dementierte. Seitdem heißt es, man werde sich einigen wollen. Und das Tokioter Organisationskomitee? Auf Anfrage, ob man nun von seiner Behauptung abrücken würde, Olympia werde kein Steuergeld kosten, gibt es keine Antwort. Nach all den unerfüllten Versprechen sind die Veranstalter wohl etwas vorsichtiger geworden. Hochgepokert wird aber weiterhin. Yoshido Mori, Chef des Organisationskomitees, hat erst in der vergangenen Woche betont, Tokio 2020 werde auf keinen Fall ein weiteres Mal verschoben. Mehrere Virologen aus Japan haben aber den nun aktuellen Zeitplan öffentlich in Zweifel gezogen. Solange es keinen Impfstoff gäbe, der nicht nur zugelassen, sondern auch für alle Athleten und Besucher verfügbar wäre, seien Olympische Spiele nächsten Sommer unwahrscheinlich. Am Mittwoch bekannte sich auch Premierminister Shinzo Abe zum ersten Mal zu dieser Haltung. Dass Olympia am Ende ganz ausfallen könnte, ist nun also offiziell eine Möglichkeit.
Felix Lill zu den Olympischen Spielen im kommenden Jahr, wenn sie denn stattfinden können. Und das war diese Ausgabe von Sport Aktuell. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.